Vater, wo bist du? Spannende Frage, oder? War eine ganz spannende Frage für Annefried Lyngstret, Prinzessin Reuß von Plauen. Kennt ihr die? Doch, die kennt ihr. Die war sehr berühmt, sie wurde als sogenannte Tüskerborn, also Deutschland geboren, 1945 von einer norwegischen Mutter geboren. Ihr Vater war der deutsche Wehrmachtssoldat Alfred Haase aus dem fränkischen Gunzenhausen. Lange war sie auf der Suche nach ihm. Bis 1977 die Jugendzeitschrift Bravo ihre Geschichte veröffentlichte und ihr Vater meldete sich. Sie hatte endlich ihren leiblichen Vater gefunden. Sein Name war Haase, er wusste von nichts. So titulierte die Zeitschrift einen späteren Artikel über die Familienzusammenführung. Aber viel wichtiger als den irdischen Vater zu kennen und zu finden, ist es, dass wir unseren himmlischen Vater kennen, dass wir ihn finden. Denn nur wer den Vater kennengelernt hat, der weiß auch, wer er selber ist. Und nur wer den Vater kennengelernt hat, der weiß, dass er ein Kind dieses Vaters sein darf. Ich weiß das noch, wie wir heute, als unsere älteste Tochter geboren wurde, hatte ich sie kurz nach der Geburt auf dem Arm und dann kam aus diesem Bündel von Windeln und Decken und Tüchern ein kleiner Arm raus und fasste in meinen Bart. Da hatte Sarah begriffen, wer der Vater ist, im wahrsten Sinn des Wortes. Wisst ihr, dass Gott euer Vater sein will? Habt ihr begriffen, wer der Vater im Himmel ist? Übrigens, die Annefried Lyngstret ist Mitglied einer schwedischen Gesangsgruppe. Sie ist das eine A bei der Gruppe ABBA. Wir haben vorhin oder eben gerade das Vaterunser gesungen, so in einer etwas anderen Übersetzung. Wenn ihr das Vaterunser betet, woran denkt ihr dann, wenn ihr das Wort Vater nennt? Matthias Claudius schreibt zu seinem Umgang mit dem Vaterunser: Siehe, wenn ich beten will, so denke ich zuerst an meinen seligen Vater, wie der so gut war und mir so gerne geben mochte. Und dann stelle ich mir die ganze Welt als meines Vaters Haus vor und alle Menschen in Europa, Asien, Afrika und Amerika sind dann in meinen Gedanken meine Brüder und Schwestern. Und Gott sitzt im Himmel auf einem goldenen Stuhl und hat seine rechte Hand über das Meer und bis ans Ende der Welt ausgestreckt und seine linke ist voll Heil und Gutem und die Bergspitzen umher rauchen. Und dann fange ich an: Vater unser, der du bist im Himmel. Matthias Claudius musste wohl einen sehr guten Vater gehabt haben. Kennt ihr euren Vater, euren leiblichen Vater? Ich dachte immer, ich kenne meinen Vater, Friedrich Ole Jula. Schließlich habe ich 20 Jahre mit ihm in einem Haus gelebt. Er wurde 88 Jahre alt, davon habe ich ihn 41 Jahre erlebt. Ja? Er war schon 47 Jahre alt, als ich geboren wurde. Als ich Teenager war, hatte er die 60 bereits überschritten. Er war ein selbstständiger Handwerksmeister, Stellmacher, also Wagner würde man hier in der Pfalz sagen. Der Beruf war seine Berufung. Ich erlebte seine Tätigkeit alltäglich mit. Ich half ihm in der Werkstatt, er baute mir Steckenpferde für meinen Reitstall, Tischtennisschläger zum Tischtennisspielen auf dem Wohnzimmertisch, Holzgewehre für unsere Indianerspiele, Skier, Fußballtore und so weiter. Er war ein sehr gutmütiger und humorvoller Mensch. Nur einmal bekam ich eine Ohrfeige von ihm. Das weiß ich noch wie heute. Ich hatte an der Bandsäge nicht aufgepasst. Und das konnte er nicht ab. Ich lernte, vorsichtiger zu sein. Ich könnte jetzt viel von meinem Vater erzählen. Wer sich dafür interessiert, der kann nachher mal in unserer Familiengeschichte blättern. Ich habe das mal mitgebracht. Darin wird er entdecken, dass ich meinen Vater eigentlich erst nach seinem Tod kennengelernt habe. Ich habe im Nachlass meiner Mutter, als sie dann gestorben war, ein kleines Notizbuch gefunden. Und das war das Tagebuch seiner Kriegsgefangenschaft in Frankreich. Als ich das gelesen habe, da hat mein Respekt zu meinem Vater sehr großen, ist enorm gewachsen. Ich sah ihn fortan mit anderen Augen an. Ich hätte ihm das gern selbst gesagt, aber er war halt schon tot. Und jetzt mache ich mal, damit ihr ein bisschen Eindruck bekommt, einen Sprung in die Bibel. Es geht mir nämlich heute auch darum, dass wir ein wenig vergleichen, wie sind unsere Vaterbilder, die wir von unserem leiblichen Vater haben, kompatibel mit dem, was die Bibel uns als himmlischen Vater vorstellt. Einer der Jünger von Jesus schreibt einmal: Daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns gelassen hat. Was Johannes hier schreibt, erinnert mich auch an meinen Vater. Er war bereit, sein Leben aus Liebe aufs Spiel zu setzen. Als Sohn eines dänischen Vaters und einer deutschen Mutter war er staatenlos. Als er meine Mutter Carla kennenlernte und lieben lernte, musste er eine weitreichende Entscheidung treffen. Er musste eine Staatsangehörigkeit annehmen. Es war mitten im Krieg 1942. 3 Monate in Dänemark hätte er sein müssen, um die dänische Staatsbürgerschaft zu bekommen. Das war im Krieg kaum möglich, also wählte er die deutsche Staatsbürgerschaft. Was bedeutete das für ihn 1942? Kriegsdienst. 2 Tage nach der Hochzeit wurde er nach Neumünster berufen und dort ausgebildet zum Sanitätssoldaten. Nach einer Granatsplitterverletzung an der Ostfront wurde er gesund gepflegt und dann kam er zur Ardennenoffensive an die Westfront. Der Preis für die Liebe zu meiner Mutter. Er musste nicht sterben. Die Kriegsgefangenschaft in Frankreich war ein Vorgeschmack darauf. Manche seiner Kameraden haben sie nicht überlebt. Nochmal, kennst du deinen Vater? Schau mal in den Spiegel. Wen siehst du da? Natürlich dich, oder? Aber jemand hat mal gesagt, auch wenn Jesus in unserem Herzen wohnt, unsere Vorfahren stecken uns in den Knochen. Dein Vater ist auch in deinem Leben vorhanden als Erbgut. Oder frei nach Friedrich Schiller in Wallensteins Lager: Wie er sich räuspert, wie er spuckt, das hat er seinem Vater abgeguckt. Und das gilt für Töchter ebenso. Ich entdecke mittlerweile in mir eine ganze Menge von meinem Vater. Und ich entdecke in meinen Töchtern eine ganze Menge von mir. Über manches freue ich mich, aber es gibt auch Dinge, die hätte ich ihnen nicht gerne vererbt als Wesensart. Aber da gibt es noch eine andere spannende Frage: Kennst du Gott, deinen Vater, deinen himmlischen Vater? Wie sieht er in deinen Augen aus? Wie würdest du sein Wesen beschreiben? Mein himmlischer Vater ist immer ein Ticken älter, weil mein leiblicher Vater auch etwas älter war. Er war gutmütig und mein himmlischer Vater ist auch gutmütig. Er ist geduldig. Er setzt sogar sein Leben aus Liebe zu seinen geliebten Menschen, und da gehöre ich auch dazu, nicht nur aufs Spiel, sondern er gibt es am Kreuz von Golgatha und lässt sich töten. Mein himmlischer Vater bestraft mich nur, wenn er Schlimmeres verhindern will. Sonst lässt er mich machen. Ich habe viele Freiheiten, kaum Verbote. Und wenn ich mal auf Abwege gerate, und das war ich mit 19 Jahren, dann redet er nicht ständig auf mich ein, sondern erwartet, bis ich selber gemerkt habe, da muss ich was verändern. Und dann unterstützt er mich auf diesem Weg. Mein leiblicher Vater hat damals gesagt, mach das, aber mach es dann auch fertig. Also hör nicht wieder auf wie sonst, sondern zieh das mal durch. Das habe ich dann auch gemacht. Wurde Prediger und war bis zum Ruhestand im Beruf auch und habe meine Berufung, meine Entscheidung nicht bereut. Mein Beruf ist jetzt 4 Jahre vorbei, aber meine Berufung endet erst mit meinem Tod. Ist Gott auch so, wie ich meinen Vater erlebt habe? Manches deckt sich mit dem, was ich in der Bibel lese, deckt sich mit meinen Lebenserfahrungen, und ich kann es am Vaterbild Gottes bestätigt bekommen. Manches habe ich korrigieren müssen, aber alles in allem war mein Vater ein ganz tolles Vorbild für mich. Ich habe einmal Menschen kennengelernt, die so etwas nicht sagen können. Die denken heute noch mit Schrecken an ihre Kindheit zurück. Und manchmal steigt sogar Hass in ihnen auf. Hass gegen den leiblichen Vater oder ihren Stiefvater. Alexander Mitscherlich hat 1969 ein interessantes Buch geschrieben mit dem Titel Auf dem Weg zur vaterlosen Gesellschaft. Vielleicht war das deine familiäre Situation. Dein Vater ist im Krieg geblieben und du hast nie einen Vater richtig erlebt. Oder dein Opa ist im Krieg geblieben und dein Vater hat eigentlich nie erlebt, was Vatersein bedeutet, und hat sein Vatersein als Aufgabe sich nie der Aufgabe gestellt, sondern ist dem ausgewichen, dieser Verantwortung. Aber auch das spiegelt sich dann im Leben und im Bild wider, das solche Menschen von Gott haben. Mancher hat ein Bild von Gott. Gott ist immer nur passiv. Er entzieht sich eigentlich jeglicher Verantwortung für mich. Oder sie sehen Gott als einen strafenden Gott, als einen Moralapostel mit erhobenem Zeigefinger, der immer nur darauf achtet, dass ich alles richtig mache. Und wenn ich was verkehrt gemacht habe, dann gibt es was auf die Finger. Und das ist dann noch das Einfachste. Manchmal war es schlimmer. Liebesentzug, Essensentzug, Hausarrest. Wir haben damals als Kinder ein Lied gesungen. Da habe ich mich nicht so gut beigefühlt. Pass auf, kleines Auge, was du siehst. Pass auf, kleine Hand, was du tust. Denn der Vater in dem Himmel schaut herab auf dich. Drum pass auf, kleines Auge, was du siehst. Es ist dringend nötig, dass wir dieses Bild, das sich vielleicht von Gott in meinem Kopf, in meinem Herzen gebildet hat, dass wir das korrigieren. Und da möchte ich euch heute Morgen zu helfen. Dazu hören wir zunächst einmal rein, was Jesus gesagt hat, als er sich von seinen Freunden verabschiedete. Das ist interessant. In der Jesus-Biografie des Johannes im Kapitel 14, da wird das erzählt. Jesus erzählt ihnen, schaut mal, ich gehe jetzt nach Hause. gehe nach Hause zu meinem Vater in den Himmel und ich werde dort eine Wohnung für euch möblieren. Und dann komme ich zurück und hole euch ab in diese Wohnung. Und Jesus geht davon aus, dass sie wissen, wo sie denn hinkommen. Aber Pustekuchen, sie haben keine Ahnung. Thomas sagt, was alle denken, Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst, wie können wir den Weg wissen? Und Jesus klärt sie auf mit den bekannten Worten, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und er macht ihnen klar, ich bin nicht der Weg nur zum Vater, ich spiegel auch den Vater wider. Also, den Vater habt ihr doch an mir schon gesehen. So wie ich rede, so wie ich mit Menschen umgehe und so weiter. Aber wieder sind die Jünger begriffsstutzig. Hören wir mal den Originalton von Johannes in einer moderneren Übertragung. Nachdem Jesus das gesagt hat, da bat Philippus, Herr, zeige uns den Vater, dann sind wir zufrieden. Jesus entgegnete ihm, ich bin nun schon so lange bei euch und du kennst mich noch immer nicht, Philippus. Wer mich gesehen hat, der hat auch den Vater gesehen. Wie also kannst du bitten, zeige uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir? Was ich euch sage, habe ich mir nicht selbst ausgedacht. Mein Vater, der in mir lebt, handelt durch mich. Glaub mir doch, dass der Vater und ich eins sind. Das ist doch spannend, oder? Das ist doch spannend. Jesus sagt, wer mich gesehen hat, der hat auch den Vater gesehen. Da schiebt eine Frau mit ihrem neugeborenen Sohn im Kinderwagen durch die Fußgängerzone. Eine entfernte Verwandte kommt ihr entgegen, bleibt stehen, schaut in den Kinderwagen und sagt, ganz der Vater. Ich bin immer überrascht, was Leute so alles in so einem kleinen Baby sehen. Aber das gibt es tatsächlich nur einmal. Ganz der Vater. Bei Jesus. Jesus ist mit seinem Auftreten, mit seinen Worten und seinen Taten, mit seinem ganzen Wesen ein unverfälschtes Abbild des himmlischen Vaters. Und ich könnte das jetzt an vielen Begebenheiten, an vielen Aussagen von Jesus erklären. Ich habe einen anderen Weg gewählt. Es gibt nämlich eine Geschichte in der Bibel, an der Jesus sein Wesen und vor allen Dingen auch das Wesen des himmlischen Vaters verdeutlicht. In diese bekannte Geschichte möchte ich euch mal ganz persönlich mit hineinnehmen. Und ich wünsche mir, dass ihr daran lernt, Gott mit ganz anderen Augen zu sehen. Vielleicht wird euer Gottesbild dadurch ein wenig zurechtgerückt. Wir nennen ja diese Geschichte, ihr ahnt es schon, die Geschichte vom verlorenen Sohn. Aber eigentlich müsste sie heißen, die Geschichte vom gütigen Vater. Dort wird der himmlische Vater unerhört weitherzig beschrieben. Er hält ein großes Erbe für seine Kinder bereit, für seine beiden Söhne. Und als der jüngere Sohn es schon vor dem Tod des Vaters einfordert, da teilt er es ihm kommentarlos aus. Wie hätte euer Vater reagiert? Solange du deine Füße unter meinem, ne, kennt ihr, unter meinem Tisch und so weiter, das wäre noch die harmlose Version. Und ihr wisst, wie die Geschichte ausgeht. Der Sohn vergeudet alles, landet als Schweinehirt und muss hungern. Und dann kommt ihm der Vater wieder in den Sinn. Bei ihm hatte er es gut. Selbst seine Knechte hatten ausreichend zu essen. Und so kehrt er reumütig zurück und will sich beim Vater als Tagelöhner verdingen. Es würde ihm reichen, von der Hand in den Mund zu leben. Mehr nicht. Und jetzt kommt etwas, das muss man sich mal richtig vergegenwärtigen. Jetzt wird beschrieben, wie Jesus diesen Vater in Aktion beschreibt und erzählt. Der hält ständig Ausschau. Ständig Ausschau nach seinem Sohn. Kommt er denn endlich zurück? Wird er denn endlich zurückkommen? Und er macht das Jesus erzählt das in lauter Handlungsworten, in Verben nennt man das heute. Nicht in abstrakten Begriffen. Er hält Ausschau, der Sohn, der ihm verloren gegangen ist, Tag für Tag. Und als er ihn endlich von Weitem sieht, da läuft er ihm entgegen. Man muss sich das im Bild eines alten jüdischen Patriarchen mal vorstellen, der nur gewohnt ist, würdevoll zu schreiten. Der kommt in Wallung, der rennt um, als wenn es um sein Leben ginge, nur um dem Sohn schnell in die Arme zu nehmen. Er umarmt seinen Sohn, er küsst ihn, einen Sohn, der nach Schwein stinkt, für einen Juden der Geruch der Hölle. Und ihn umarmt er, ihn küsst er, er lässt ihn baden, lässt ihm ein neues Kleid anziehen, ein Bild für die vollständige Vergebung seiner Schuld. Und dann bekommt er eigentlich das Größte, was es gibt, den Siegelring. Den Siegelring vom Vater, das Zeichen des Vertrauens. Er darf jetzt wieder, der alles verprasst hat, der darf jetzt wieder für den Vater Geschäfte tätigen. Als würde der Vater diese Geschäfte machen. Was für ein Vertrauen. Er darf es beurkunden, als hätte der Vater das Geschäft selbst gemacht. Wie wenn ihr eurem Sohn, der zurückkommen würde, oder eure Tochter zurückkommen würde und so viel Geld auf den Kopf gehauen hat, dem die EC-Karte geben und dem die PIN-Nummer nennen und sagen, unbegrenztes Kapital. Du darfst abheben, was du brauchst. Dann wird gefeiert. Die Freude bekommt unbändigen Ausdruck über die Rückkehr des Sohnes. Und Jesus sagt, ihr lieben Leute, so ist der Vater im Himmel. So ist er. So ist er. Er freut sich, wenn ein Mensch zurückfindet. So liebevoll nimmt er ihn auf. So verändert er das Leben eines Menschen, der zurückkommt. Und so viel Vertrauen legt er und investiert er in seine Kinder, dass er sagt, also diesen Satz begreife ich immer noch nicht, wer euch hört, der hört mich. Stell dir mal vor. Jesus sagt zu dir, wer dich hört, der hört mich. Was für ein Vertrauen, wir werden geadelt, Botschafter an Christi Stadt zu sein. Was für ein Vertrauen. Wir dürfen das Bodenpersonal des himmlischen Vaters auf dieser Erde sein. So ist Gott, der himmlische Vater. Merkt ihr, wie gut das tut? Wie gut das tut, so vom himmlischen Vater geliebt zu werden. Diese Liebe darf man immer wieder genießen. Ich sagte am Anfang, dass es wichtig ist, den himmlischen Vater zu finden. Ich möchte euch zum Schluss mit einer anderen Aussage überraschen. Die Frage in der Bibel von Anfang an lautet nicht, Vater, wo bist du? Sondern die erste Frage, die wir in der Bibel lesen, in der Beziehung zwischen Gott und den Menschen, wisst ihr, wie die heißt? Adam, wo bist du? Mensch, wo bist du? So fragt Gott in dein Leben hinein. Die wichtigste Frage deines Lebens ist die himmlische, ist die Frage des himmlischen Vaters an dich. Mein Kind, wo bist du? Mein Kind, wo bist du? Es geht in erster Linie darum, dass der himmlische Vater auf der Suche nach dir ist. Und dich finden will. Du bist ihm verloren gegangen. Ich war damals 4 Jahre alt. Wir waren bei der Tante in Kopenhagen zu Besuch. Mein 3 Jahre älterer Bruder und ich sollten den Hund der Tante unten auf der Straße mal ein wenig spazieren führen. Wir merkten schnell, ohne Hundeleine ist das etwas gefährlich. Mein Bruder schickte mich zurück zu der Tante und sagt, geh mal die Hundeleine holen. Und so, gehorsam wie ich meinem Bruder damals gegenüber noch war, bin ich dann zurückgegangen. Ein freundlicher Polizist begleitete mich über eine verkehrsreiche Kreuzung. Ihr ahnt, ich hatte mich in der Großstadt Kopenhagen verlaufen. Noch heute sehe ich dieses Bild vor mir. Ich sitze an der Hecke, spiele mit einem kleinen schwarzen Gegenstand und die Tränen laufen mir so nur das Gesicht hinunter. Auf der anderen Seite standen Kinder und haben mich ausgelacht. Ich weiß nicht, wie lange ich da gesessen habe. Aber dann hörte ich plötzlich meinen Namen. Als ich aus meinen verweinten Augen aufblickte, sah ich meinen Vater die Straße entlang kommen. Bin aufgesprungen, bin ihm in die Arme gelaufen. Ich weiß es noch heute, er hat mich den ganzen Weg zu meiner Tante zurückgetragen, obwohl er vom Krieg her sehr gehbehindert war. So ist der himmlische Vater. So ist der himmlische Vater. Er ruft dich. Er ruft dich jetzt. Egal in welcher Lebensphase du bist und wie du dich verrannt hast oder hoffnungslos abgesackt bist. Er tut, was der Prophet Jeremia einmal sagt, ihr Kinder, ihre Kinder sollen auf dem Arm getragen werden und auf den Knien wird man sie liebkosen. So will Gott es machen mit dir. Er will dich tragen durch das Leben hindurch, will dich liebkosen. Du darfst auf seinen Knien sitzen. So habe ich Gott als Vater erlebt und so erlebe ich ihn heute noch und so kannst du ihn erleben. Und wenn er dich ruft, dann spring auf, dann lauf ihm entgegen. Dann lauf ihm entgegen, jetzt, hier und heute. Und dann wende dich im Gebet an ihn. Vielleicht kann das Gebet so aussehen, wie ein moderner Liederdichter es formuliert hat, nicht in einer Beziehungskrise mit Gott, sondern in einer mitmenschlichen Beziehungskrise. Aber ich fand diese Worte einfach toll. Vielleicht kannst du sie dir zu eigen machen. Ich habe meinen Weg verloren. Ich habe mich verirrt. Vor lauter Lichtern nicht gesehen, dass es dunkel um mich wird. Ich habe mich verstrickt. Ich habe mich verfangen. Allein komme ich nicht mehr frei. Hilf mir wieder zu dir zu gelangen. Vater, verzeih. Bitte verzeih. Ich habe dir Unrecht getan. Ich habe dich verletzt. Ich habe so viel falsch gemacht. Es tut mir so leid und jetzt stehe ich vor dir und suche und ringe Erklärungen herbei. Doch alles, was ich rausbringe, ist, Vater, verzeih. Bitte verzeih. Verzeih das Unverzeihliche, auch wenn nicht ein guter Grund für mich spricht. Vergib das Unentschuldbare, bitte verlass mich nicht. Ich habe nichts, ich kann nichts mehr, bin gar nichts ohne dich. Ich bin ganz unten, bin ganz wehrlos, ganz am Boden bin ich. Ich habe nichts, um das Blatt zu wenden, kein Trick, keine Schönfärberei. Ich bitte dich mit leeren Händen, Vater, verzeih, bitte verzeih.